Verena, du leitest das Akademische Auslandsamt hier an der PH Freiburg. Ihr seid ein siebenköpfiges Team. Das Akademische Auslandsamt bringt Menschen ins Ausland, die in irgendeiner Form an der Hochschule studieren oder auch arbeiten. Ist ja auch für Dozierende, gibt es ja auch Austauschmöglichkeiten. Jetzt machen einige Leute, machen diese Auslandsaufenthalte ganz klar, weil sie halt Sprachen studieren beispielsweise. Andere jetzt weniger, da kommen wir nachher nochmal tiefergehend drauf zu. Während einem Studium, was bringt denn das eigentlich so aus deiner Perspektive vielleicht auch nochmal? Was bringt es, ins Ausland zu gehen und mal an einer anderen Uni Zeit zu verbringen?
Also an einer anderen Uni Zeit zu verbringen, bringt zum einen mal was für mein eigenes Lernen. Die akademischen Kulturen sind ja ganz unterschiedlich. Und das mal mitgemacht zu haben, dass es nicht alles so läuft, wie man es nun mal hier aus Schule und PH kennt, halte ich für wahnsinnig wertvoll. Also ich kriege das immer gespiegelt von den Dozierenden, die Studierenden kommen gewandelt zurück. Das begreift man, glaube ich, selber erst später, was man da alles tatsächlich lernt.
Was meinst du mit gewandelt? Kannst du das konkretisieren?
Das geht allein schon selbstständiger, auch das Lernen wird selbstständiger. Eigentlich das, was wir hier oft uns, was das Studium in Deutschland ja eigentlich voraussetzt, ist, dass du an deinen Vorlesungen, Seminaren teilnimmst, aber ganz viel drumherum noch machst, vorbereitest, nachbereitest. Ja, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Wer im Ausland war, schätzt es mehr. Teilweise, weil viele andere Länder das einfach mehr anleiten. Da bist du gezwungen, ständig mitzulernen. Es gibt ständig Tests oder Assignments. Und viele, die zurückkommen, haben das dann verinnerlicht und haben kapiert, okay, so geht Studium eigentlich.
Also Freiheit schätzen zu lernen. So, genau. Ne? Also auch als Auftrag zu nehmen einerseits, aber andererseits eben auch schätzen zu lernen. Ich kann es wirklich machen, wann ich am besten kann.
Genau.
Okay, das wäre so ein Punkt, ein anderer Punkt, den du nennen würdest.
Die persönliche Entwicklung, also was ich vorhin schon gesagt habe, das Selbstständiger werden fürs Studium, aber allein schon. Also unsere Studierenden, die kriegen natürlich, wenn sie an Partnerhochschulen gehen, schon sehr viel Hilfestellung. Die werden da in Verbindung gebracht mit meinen Kollegen in den Auslandsämtern, International Office, an der jeweiligen Hochschule. Aber man darf das nicht unterschätzen, was es an Selbstständigkeit bedeutet. Ich gehe in dieses Land, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Land. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ich komme dann vielleicht in ein Wohnheim, in dem ich weiß, hier verbringe ich die nächsten 4 bis 9 Monate, schaue mich um, stelle fest, momentan fühle ich mich hier eigentlich echt überhaupt nicht wohl. Und dann auch zu lernen, was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen? Was macht mich als Mensch auch aus? Ne? Anzufangen, diese sozialen Kontakte zu schließen, mit denen wir hier ja eigentlich gut versorgt sind. Also das macht einfach auch viel mit einem Menschen. Und selbst wenn er das zum zweiten Mal macht, war da schon mal was viele unserer Studierenden ja haben, diese Erfahrung, ne? Die waren schon in einer Gastfamilie oder so. Ich finde dieses selbstständig auf sich gestellt sein im Studium, das ist nochmal echt eine andere Qualität.
Ja, ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen ich war mal reisen ein Dreivierteljahr zu ich bin eingebunden auch in eine Struktur, an die ich mich anpassen muss.
Ganz richtig. Und auch eben tatsächlich diese Art der Prüfungen, die im Ausland immer anders sind. Mhm. Ja, sei es, weil es sehr viel Klausuren sind, sei es, weil auch die Bewertung vielleicht ganz anders ist. Nehmen wir Frankreich zum Beispiel. Da sind an manchen Hochschulen viele froh, wenn sie gerade mal die 10 Punkte erreichen, was bei uns eine 4 ist. Ja, und so diese unterschiedlichen Bewertungssysteme auch zu verstehen und auch zu verstehen, wie kann ich da, wie gehe ich damit um, wie komme ich damit, gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch an meine Grenzen komme, auch sprachlich. Auch die Erfahrung finde ich so wichtig, also das habe ich bisher ausgeklammert, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, oft sind es unsere Fremdsprachenstudierenden, die das notwendig finden, ins Ausland zu gehen. Ich fände es ganz toll, wenn mehr Nicht-Fremdsprachenstudierende das machen würden. Denn unsere Studierenden, wenn die in die Schule gehen, die werden immer Kinder mit Kindern zu tun haben, die keine Muttersprachler sind. Und mal selber die Erfahrung gemacht zu haben, ich könnte hier ganz toll antworten auf diese Frage, wenn es in meiner Sprache wäre. Mhm. Und nur weil ich es in meiner Sprache nicht richtig oder in der Fremdsprache nicht richtig ausdrücken kann, heißt es noch gar nicht, dass ich blöd bin. Ich kann halt die Sprache nicht.
Ja, und das Fremdsein natürlich kommt ganz ja noch genau dazu. Ne? Also ich kenne das selber, wenn man mal länger im Ausland ist, ne, dass man sich einfach so fremd fühlt. Und bis man dann so seine Wege gefunden hat und trotzdem bei sich bleibt, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, ist das natürlich was ganz anderes, wenn man Schülerinnen und Schüler hat, die genau. dann eben auch vielleicht fremd sind.
Und die vielleicht die Fremdheit halt nur in der Schule leben können, weil zu Hause eine ganz andere Welt gelebt wird und die ständig zerrissen sind zwischen diesen zwei Dingen. Und ich war auch als Erwachsene oder weitestgehend Erwachsene im Ausland, da kommt man damit zurecht. Wie macht das eine 7-8-Jährige? Ja, und was, in welchem Spagat, in welcher Spannung steht die ihre ganze Schulzeit über oder zumindest vielleicht in der Grundschulzeit, bis sie vielleicht lernt, es zu reflektieren. Mhm. Es sind schon Schwierigkeiten, die Kinder einfach haben und wo ich denke, es ist super wichtig, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer empathisch damit umgehen können. Und das, denke ich, können sie am besten, wenn sie die Erfahrung selber mal gemacht haben.
Mhm. Also quasi durch Eigenerfahrung Empathie entwickeln mhm. für die Situation anderer.
Ja, was wir interkulturelle Kompetenz nennen in dem Fall. Ne? Also auch anzuerkennen, oder auch mal die Erfahrung zu machen, mich stört dieses Fremde eigentlich. Dann aber über diesen Moment, es stört mich, hinwegzukommen zu, ich akzeptiere es und ich finde meinen Weg, damit umzugehen.
Ja, wenn man es schon mal weiß, was es ist, dann ist es ja vielleicht auch einfacher.
Ja, das ist richtig, genau.
Jetzt haben wir schon mehrfach angesprochen, okay, Fremdsprachen studieren, das ist irgendwie auch klar, ne? Wenn man Englisch, Französisch, weiß ich nicht, Spanisch studiert oder auch Arabisch, dass man dann natürlich mal in ein Land geht, wo man eben diese Sprache dann auch wirklich sprechen kann und um sich rum alles in dieser Sprache lebt. Jetzt haben wir ja hier an der Hochschule viele Studierende, die keine Fremdsprachen studieren, die studieren Lehramt oder auch andere Bereiche, Gesundheitspädagogik oder so. Wenn die ins Ausland gehen wollen, welche Hürden gibt es denn da, beziehungsweise kommen die überhaupt selber auf die Idee?
Mhm. Viele, zum Glück. Wir haben da eine ganz gute Quote, aber nicht genug. Das ist schon mal klar. Und Hürden sind oft zum einen die Sprachkenntnisse. Also wer keine Fremdsprache studiert hier, der hat oft vielleicht auch die Hemmung zu sagen, obwohl ich keine Fremdsprache studiere, schaffe ich das. Sprachkenntnis ist also das eine. Andere haben so ein bisschen Angst, ihr Umfeld zu verlassen. So ein bisschen Sorge, komme ich denn zurecht? Und dann gibt es vielleicht auch noch welche, die haben da überhaupt nicht dran gedacht. Die wären tatsächlich ja, Mathe- und Physiklehrer und haben eigentlich noch nie dran gedacht, dass es für sie vielleicht auch einen Wert hätte. Und ich bin der Meinung, es hat für jeden einen Wert. Und ich möchte auch gerne jedem, der darin einen Wert sieht, auch die Möglichkeit geben.
Dafür habt ihr ein neues Projekt. Du hast es beantragt, ne? Es ist bewilligt worden, es läuft jetzt über ein paar Jahre. Der Titel ist LINT. Mhm. Was beinhaltet dieses neue Projekt?
Also LINT leitet sich ab von Lehramt International. Es ist tatsächlich ein Projekt, das der DAD aufgelegt hat, mit Sondermitteln für angehende Lehrer und Lehrerinnen, weil eben auch dort inzwischen bekannt ist, wie wichtig diese interkulturelle Kompetenz in der Schule sein wird. Und wir haben da zum Beispiel tatsächlich Geld für Sprachkurse beantragt, sodass man jetzt an der PH aktuell im Sprachenzentrum Spanisch und Französisch vom Niveau A1 bis B2 lernen kann. Wir sind jetzt davon ausgegangen, es kommt vielleicht jemand mit einem A2-Niveau guten oder anfangs B1 in diesen Sprachkurs erstmal, sagen wir in Französisch oder Spanisch, und hat dann, bis er ins Ausland geht, was in der Regel so nach dem vierten Semester passieren sollte, 2 Jahre Zeit, diese Sprachkompetenz aufzubauen. Also die sind kostenlos für unsere Studierenden, die dann sich bei uns bewerben. Für Englisch gibt es diese B1 und B2-Niveaus ohnehin, sodass wir der Meinung sind, dass die fehlenden Sprachkenntnisse keine Hürde mehr sein dürfen, weil wir jetzt dieses Angebot neu ab diesem Semester haben.
Das heißt, man kann erstmal hier auch sich ein bisschen auseinandersetzen. Man trifft ja wahrscheinlich auch, wenn man bei euch in irgendeiner Form Interesse angemeldet hat, andere Studierende, die schon Erfahrung gemacht haben und so, tauscht sich aus und kann ja auch Tandems bilden, um die Sprache zu lernen.
Gut, dass du das Tandem noch erwähnst, Tandembüro. Wir helfen ja nicht nur Leuten, ins Ausland zu gehen, sondern wir haben hier auch im Jahr etwa 100 Incoming-Studierende, wie wir die nennen. Und die vermitteln wir sehr, sehr gerne in Sprachtandems. Da hilft uns das Tandembüro dabei, dass es an der PH gibt. Da muss man einfach eine E-Mail hinschreiben. Und dann helfen die einem, einen Partner zu finden, um die Sprachkenntnisse auch auszubauen. Dann hatte ich ja vorhin noch diese Sorge angesprochen, die manche haben. Na, kriege ich das hin? Und um da eine bessere Begleitung zu gewährleisten, haben wir jetzt Workshops entwickelt zur interkulturellen Vorbereitung. Dann sind unsere Studierende angehalten, bei einem E-Portfolio mitzumachen. während Ihres Auslandsaufenthalts. Das sieht so aus, dass eine Aufgabe besteht darin, die Partnerhochschule vorzustellen. Wie auch immer, die dürfen ein Filmchen drehen, die dürfen eine PowerPoint-Präsentation machen oder einen kleinen Text schreiben. Jetzt kommt bald die zweite Aufgabe. Da geht es darum, eine Situation, die Sie erleben, zu reflektieren und auf den späteren Nutzen hin zu untersuchen und da einen Text dazu zu schreiben. Und dann wollen wir noch ein Artefakt, genau, am Ende. Das soll quasi so eine Zusammenfassung des Auslandsaufenthalts sein. Und das möchten wir dann ganz gerne nutzen, um zukünftige Studierende besser vorzubereiten. Und dieser Kreislauf geht jetzt einfach hoffentlich 3 Jahre so weiter, sodass die zurückkommen, auch helfen, die vorzubereiten, die gehen.
Also sie sind eigentlich an der Hand.
Die sind an der Hand. Wir nehmen es jetzt an die Hand. Es ist was, das haben wir gelernt, die Auslandsaufenthalte werden leider immer kürzer. Immer weniger entscheiden sich dazu, ein ganzes Jahr zu gehen. Also ein ganzes Jahr bedeutet in dem Kontext 9 Monate. Ist einerseits schade, andererseits ist es halt, wie es ist. Die meisten machen eben nach ihrem Abi schon ein Gap hier, dann möchten sie das Studium relativ zügig durchziehen. Mhm. Oder woran auch immer es liegt. Aber um ihnen einfach auch zu helfen, das besser zu reflektieren, damit sie auch wirklich den Nutzen draus ziehen, von dem wir erhoffen, dass ein Auslandsaufenthalt ihnen bringt, haben wir uns dieses Modell überlegt.
Ich meine, so vom Angebot her, also wenn man allein bei dir, also wie gesagt, ihr seid 7 Personen, ihr habt unterschiedliche Aufgaben, Incomings, Outgoings, aber auch für verschiedene Länder seid ihr ja zuständig. Wenn man bei dir guckt, also was es an Angebot gibt, das geht ja von Australien, Japan, Kanada, Südafrika, Amerika, Süd und Nord. Mhm. Ja, Europa sowieso.
In Europa sind es über 100 Partnerhochschulen, die wir haben. Und auch von Griechenland bis Island, wenn man es mal so sagt. Türkei haben wir auch. Im Osteuropa haben wir viel. Balkanstaaten. Also, ja, genau, apropos Balkan, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Mhm. Also, es ist wirklich viel, viel da. Es ist eine große Vielfalt. Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt im Erasmus-Bereich sind, dass man 3 Prioritäten angeben kann und in seltenen Fällen können wir keinen dieser Wünsche erfüllen, haben dann aber immer was im Petto, wo wir sagen, also das ist trotzdem noch ein Angebot, das wir ihnen machen können.
Ja gut, und schlussendlich, also wahrscheinlich ist es ja manchmal der Kontinent, der anzieht oder auch nicht.
Genau,
ne?
Das ist richtig, ja.
Genau, und ob es dann das Nachbarland ist oder nicht, ist dann ja wahrscheinlich auch relativ egal. Du hast gerade den Balkan angesprochen.
Ja, genau.
Ihr habt auch noch im Balkan Projekte und du hast unter anderem auch ein Angebot mitgebracht.
Habe ich, genau. Also wir sind jetzt ganz neu Partner eines Konsortiums für den westlichen Balkan und da geht es um Praktika. Also ich muss dazu sagen, unsere Aufgabe im Auslandsamt, was Praktika angeht, sehen wir eher begleitend in der Hinsicht, dass wir da schauen, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es. Wer ein Auslandspraktikum machen möchte und zu uns kommt, dem sagen wir meistens, kümmert euch bitte selbst um die Praktikumsstelle. Das können wir gar nicht leisten, eben zu SIPT und wir sind alle Teilzeitkräfte. Aber wir haben verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Und eine davon ist eben jetzt neu, dieses Praktikum, das man in Bosnien-Herzegowina und Kosovo machen kann. Also wer dort eine Praktikumsstelle hat, kann sich bei uns bewerben um Zuschüsse. Und zwar geht es da um eine Reisekostenpauschale, da bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, das sind um die 250 Euro für die Reise, aber dann pro Monat dort 700 Euro.
Wow, damit kann man in den Ländern ganz schön gut leben.
Damit kommen wir gut hin und es sollte 2 bis 3 Monate lang dauern, dieses Praktikum. Dafür sind Mittel da. Und wer sich da bewerben möchte, der soll sich sehr gerne an mich wenden.
Ist es jetzt eng zeitlich begrenzt oder gibt es das auf die nächste Zeit?
Also wir werden uns nochmal drauf bewerben, weil die Länder Albanien und Montenegro, auf die wir uns auch beworben haben, die sind leider auch rausgefallen. Ich habe großes Interesse daran, dass wir Albanien noch bekommen, weil da habe ich Kontakte zu einer Kita. Das wäre für die frühe Bildung sehr interessant, glaube ich. Auf jeden Fall die nächsten 1,5 Jahre und eventuell für 3 Jahre.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt in den Balkanstaaten Kontakte, ihr habt die ganzen Partnerhochschulen und so. Das heißt ja auch, du musst in irgendeiner Form die Fäden in der Hand halten, du musst dahin reisen, Kooperationen vereinbaren und so weiter. Gibt es ja auch zum Teil Studiengebühren, was ja bei uns so in dem Fall nicht ist, da Leute zu begeistern, auch zu uns kommen zu wollen. Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor.
Naja, das ist vor allem da tatsächlich nicht einfach, wo es hohe Studiengebühren gibt. Das sind unsere nordamerikanischen Partner, die von unserer Seite sehr nachgefragt sind, aber deren Studierende wegen der hohen Studiengebühren, die Sie ja bezahlen während des Auslandsaufenthalts, nicht mehr so ganz so willig sind, hierher zu kommen. Deshalb gibt es jetzt so akademische Kurzprogramme, die wir hier auch anbieten. Das kommt dann aber eher noch als Aufgabe dazu, was mich zu den vielen Fäden führt. Ich glaube, ohne mein tolles Team ginge das nicht. Also die arbeiten wirklich alle in ihren Bereichen tipptopp. Ich bin da leitend schon tätig, indem ich Entscheidungen treffe und ihnen die dann abnehme. Aber vieles, was die bearbeiten, ja, wird einfach super erledigt. Und ich kriege, wie sich das gehört, eigentlich nur die Problemfälle mit.
Oh, wie schön. Oh, wie schön. Aber was ist denn jetzt die größte Herausforderung, wenn du eine Hochschule aus einem anderen Land begeistern willst, mit uns zu kooperieren?
Sprache. Also es gibt einfach wenig Studierende aus den für unsere Studierenden attraktiven Teilen der Welt, die gut Deutsch können. Das heißt, ich habe da einfach das Problem, dass ich mehr englischsprachige Angebote bräuchte, um die hierher zu kriegen. Und dann ist es aber auch so, dass die ja tatsächlich auch einen Nutzen für ihr Studium draus ziehen. Sondern genau wie ich unseren Studierenden sage, ich schicke euch ja da nicht zum Urlaub machen hin, zeigt mir erstmal, was ihr dort studieren möchtet, dann mache ich eine Lernvereinbarung mit denen und dann sagen die mir, für die und die Kurse möchte ich das und das anerkannt bekommen und dann klappt das danach auch. Also der Zeitverlust für unsere Studierende ist, wenn die das gut planen, gering. Genauso wollen unsere Incoming-Studierende auch keine Zeit verlieren. Manche haben einen relativ großen Druck, sei es finanziell, sei es, weil es ihre Hochschulen wollen. Andere sind da lockerer. Aber insgesamt brauche ich hier einfach ein attraktives Angebot für Incoming Students, damit die zu uns kommen. Mhm. Und da ist natürlich wirklich die Sprache ein großes Problem. Können die gut Deutsch, dann haben die hier ein wunderbares Angebot. Da wird auch jeder glücklich. Wir testen die aber zu Beginn ihres Auslandsaufenthalts hier. Und wer unter B2 ist, der kann hier nicht aus allen Kursen auswählen.
Es ist eigentlich in der Hauptsache die Sprache, es ist weniger das Geld. Was ich interessant finde, vor allem jetzt gerade bei den amerikanischen Studierenden, die ja schon sehr viel Studiengebühren bezahlen müssen, wo die Eltern ja zum Teil pränatal schon sparen, damit die Kinder studieren können. Und die müssen das ja weiter bezahlen. Ne?
Genau, die bezahlen die Studiengebühren weiter, damit wir, damit unsere Studierenden keine Gebühren bezahlen. Wenn die das eben gut einbauen können, die haben manchmal so Credits, die sie einfach aus verschiedenen Bereichen zusammenwürfen können, dann können die hier billiger hier zu sein, um ehrlich zu sein, weil die Lebenshaltungskosten hier im Vergleich zu dem, was sie an ihrer Uni zahlen, sehr viel niedriger sind. Also das muss man sich ja so vorstellen, nicht an allen Unis, aber an vielen, da gibt es ja den Campus und dann gibt es da die Wohnheime und da bezahle ich fürs Wohnheimzimmer, das ich mir oft noch teile, gut 700 Euro im Monat. Und dann muss ich aber noch den Meal Plan kaufen. Das heißt, da bekommen die einfach ein Guthaben auf ihre Studentenkarte. Und jedes Mal, wenn die in die Cafeteria gehen, legen sie ihre Karte auf und dann wird ein Einmalbesuch abgebucht. Und da gehen die morgens, mittags, abends hin. Teilweise haben sie zwar Mini-Fridges dann in ihrem Zimmer, um sich wenigstens das Frühstück selber zu machen. Aber ansonsten versorgen die sich nicht selbst. Die gehen für jede Mahlzeit aus. In diesen Wohnheimen gibt es oft gar keine Küchen, die haben gar keine andere Wahl, was dann auch so zu lustigen Begebenheiten führt. Ich habe wirklich vor 3 Jahren, bin ich mal mit einer amerikanischen Studentin hier drüben, da hieß er noch nicht Nah und Fern, sondern Edeka oder so, einkaufen gegangen. Habe also wirklich die gesagt, so, was brauchst du? Was brauchst du morgen früh, was brauchst du morgen Mittag, was brauchst du morgen Abend?
Wow.
Das hat die noch nie in ihrem Leben gemacht. Und das meine ich mit selbstständig werden. So gehen natürlich unsere Studenten nicht hin, nicht rüber, ja? Weil die waren ja schon hier. Gut, manche wohnen vielleicht noch daheim.
Ja gut, aber.
Aber nicht alle. Also die haben schon mal im Supermarkt eingekauft und wissen auch in etwa, was sie für die Mahlzeiten brauchen. Aber das ist auch für unsere Studenten eine echte Umstellung. Ja, jedes Mal dann aus dem Haus raus in die Cafeteria gehen zu müssen. Cool daran ist natürlich, du triffst da Leute, du bist da einfach sofort dann auch irgendwie eingebunden. Nach dem letzten Seminar gehen da alle gemeinsam hin zum Beispiel. Das ist für amerikanische oder nordamerikanische Studenten mal noch ein Grund, hierher zu kommen. Die können mit dem Budget, was sie für ein Semester haben, hier auch noch coole Kurztrips machen in Europa.
Was ist denn die außergewöhnlichste Partnerhochschule aus deiner Perspektive, die wir haben?
Die außergewöhnlichste. Wir haben jetzt gerade gestern einen Vertrag unterschrieben mit der University of Education in Taipei in Taiwan. Vielleicht ist das eine sehr außergewöhnliche Hochschule. Ich kenne jetzt die Hochschule nicht, aber ich stelle mir Taiwan eigentlich so cool vor. Wir haben schon einen chinesischen Partner, zu dem leider keiner möchte. Ist eine gute Hochschule dort, eine große, die hätte auch ein gutes Angebot, aber weiß nicht, ich schaffe es offenbar nicht, Werbung zu machen für diese Hochschule.
Ja, vielleicht kriegen wir das ja jetzt.
Nach dieser, genau. Ja. Es wäre echt schön, wenn wir da auch mal Studenten hinschicken würden, weil wir haben immer 4 Studentinnen aus Nanjing hier. Und jetzt haben wir also Taiwan und habe ich übrigens extra für die Musikpädagogik mir überlegt. Die haben dort nämlich in ihrer Ausbildung auch tatsächlich Musikpädagogik drin. Das ist total selten. Also du kannst schon ins Ausland gehen und da Musik machen, aber dann ist es eher für andere Berufe, also Berufsmusiker. Aber tatsächlich für den Lehrberuf Musik hat diese Universität. Also falls sich jetzt hier ein Musikstudent das anhört und Lust hat.
Wer Interesse hat, ins Ausland zu gehen, kann sich einfach beim Akademischen Auslandsamt melden. Da gibt es ja verschiedene Ansprechpartnerinnen für die verschiedenen Bereiche. Da findet man sich auf der Homepage eigentlich sehr gut zurecht. Wenn man aber jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht ins Ausland gehen kann, kann ja verschiedene Gründe haben, familiär oder so. Ne?
Genau.
Habt ihr da auch ein Angebot?
Ja, also auch den Studenten kann ich natürlich die Sprachkurse empfehlen, weil also Sprache kann man eigentlich auch hier ganz gut lernen. Und dann machen wir es jetzt so, dass wir Dozierende aus dem Ausland gezielter hierher holen, um hier Seminare zu halten. Das ist ja in der Erziehungswissenschaft eine ganz lange Tradition schon. Da kommt jedes Jahr aus Toronto von der York University ein Dozent und macht auf Englisch 4 Wochen lang ein Seminar. Das ist in Master Erziehungswissenschaft, ist eine echte Institution. Gleichzeitig schickt aber die Erziehungswissenschaft auch jedes Jahr einen unserer Dozenten nach Toronto. Und was ich daran toll finde, ist, dass ja die Lehrenden auch was mitbringen, internationalisiert werden und dann unseren Studierenden dann das eben auch zugutekommt, dass der Lehrende unterwegs war. Und nach diesem Modell habe ich eben in dieses LINT-Projekt auch was reingeschrieben, wo wir jetzt 3 Jahre lang von unseren neuen Partnern in Kanada und in den USA Lehrende hierher holen. Wir matchen die dann hier auch mit Lehrenden, sodass da ein gemeinsames Seminar entsteht, wo deutsche Studierende und Studierende aus dem Land, dafür habe ich auch ein bisschen Geld bekommen, das Seminar zusammen machen, hier vor Ort für 2 Wochen. Ist natürlich dann kompakt an den Wochenenden. Und da ist dann noch so ein bisschen kulturelles Programm mit eingearbeitet. Und jeder unserer Studierenden, die daran teilnimmt, an diesem Seminar, hat dann die Möglichkeit, nicht nur die Lehrmethode zu erleben, sondern auch die Diskussion tatsächlich mit den Gaststudierenden zu haben über ein gemeinsames Thema. Und das ist was, denke ich, was wir ausbauen müssen, so diese Internationalization at Home, dass wir unseren Studierenden mehr Möglichkeiten geben, zu erleben, wie Lehren eigentlich während der andere anderswo. Da komme ich dann jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurück. Optimal wäre es ja sogar, wenn die Prüfungsformen dann auch die gleichen sein könnten. Ne? Damit einfach auch die hier bleiben, mal eine Idee davon kriegen, was ich hier mache. Ja, das ist einfach regional, sage ich mal, ne? Deutschland bezogen. Und damit auch noch mehr unserer Dozierenden die Möglichkeit haben, diese Internationalisierung auch mitzubringen, habe ich auch Gastaufenthalte von Dozierenden an verschiedenen Partnern beantragt. Da habe ich auch die Möglichkeit, in den nächsten 3 Jahren eben 3 Dozenten wegzuschicken.
Das Akademische Auslandsamt an der PH in 10 Jahren mit einer erweiterten Digitalisierung. Wo siehst du euch?
Erweiterte Digitalisierung ist spannend. Also da sind jetzt auch viele unserer Partner daran, dass sie auch Lehre mehr digitalisieren. Was ich auch wirklich cool fände, wäre, wenn wir noch mehr einsteigen würden in so eine digitale Kooperation. Es gibt hier ja auch in der Anglistik die Frau Dr. Grau, die macht ein Projekt mit Polen, wo das digital läuft. Das sind natürlich auch spannende Sachen. Und da könnte ich uns schon auch mit dabei sehen, sowas noch stärker mitzuentwickeln.
Also Telekollaboration wäre ja eine Möglichkeit auch.
Ja, richtig.
Also gemeinsam zu unterrichten, unter anderem auch mit anderen Studierenden aus anderen Ländern. Seminarinhalte oder Ähnliches auch zu entwickeln.
Ja, wir sind da auch an einem Erasmus-Plus-Antrag dran in der Erziehungswissenschaft, wo es auch darum ging, gemeinsame Module zu entwickeln, die dann an verschiedenen Hochschulen digital laufen. Ja, dass man einfach Sequenzen aufnimmt oder... Das ist ein spannendes Thema, das wird uns noch sehr beschäftigen. Das ist auch gerade eben in meinem Kollegenkreis sehr, sehr viel diskutiert. Aber was ich schon schade fände, wäre, wenn dann tatsächlich die echte Mobilität darunter litte. Also ich finde, es ist ein super Add-on zu dem, was wir bieten. Aber so ganz missen möchte ich es nicht, dass man sich auch wirklich hier fortbewegt, denn es ist natürlich nochmal eine andere Qualität.
Ja, aber klar. Als zusätzliches Element, vielleicht ganz auch genau. Vor dem Auslandsaufenthalt.
Ja, super.